Felix, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir mit Physician Assistants zusammengearbeitet haben?
Leider ja. Und ich wünsche sie mir jeden Tag zurück.
Ich mir auch.
Nachdem der letzte Ton verklungen ist, heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufmesserschneide, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitssystem. Wir sind beide Ärztegeschwister und wir machen hier alle zwei Wochen auf Missstände in unserem Gesundheitssystem aufmerksam, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich betreffen. Wir, das sind
Julia Riemenschneider
und ich bin Felix Riemenschneider. Wir sind beide, wie schon angesprochen, Ärzte und Geschwister und wir kümmern uns jetzt hier seit 3 Jahren um das deutsche Gesundheitssystem. Es hat sich schon einiges zum Guten verändert, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen und das wird uns auch diese Folge wieder beschäftigen.
Gott sei Dank ein paar gute Nachrichten. Nichtsdestotrotz, bevor wir dann zu unserem Main Topic kommen, müssen wir nochmal über ein paar vielleicht auch nicht so gute Nachrichten erstmal berichten. Denn es ist viel passiert, wie Felix auch schon angesprochen hat, in den letzten Wochen, vor allem im gesundheitspolitischen Kontext. Deswegen machen wir mal eine Speed-News-Runde. Und keine Sorge, wir werden bestimmt in den nächsten Wochen auch nochmal auf das ein oder andere Thema genau eingehen. Insbesondere auf die ersten News, die uns Felix jetzt einmal präsentiert.
Und zwar hat der Bundestag und auch der Bundesrat final das Beitragsstabilisierungsgesetz für die gesetzlichen Krankenversicherungen beschlossen am 10.07.2026. Hierzu sagte unsere Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen: Wir schaffen die Grundlage für eine hochwertige und bezahlbare Gesundheitsversorgung in unserem Land. Na, das hat sie zumindest vor dem Bundestag gesagt, ob das wirklich auch so passieren wird. Wir sind noch am Zweifeln. Wir haben auch über dieses Thema schon mehrmals berichtet und das auch schon besprochen, unter anderem in Folge 73, Sparpläne für die gesetzliche Krankenversicherung und auch in den News von Folge 76, der AKIK-Folge. Kritisiert wird unter anderem eine ungleiche Verteilung der Lasten der Reform im Gesundheitssystem, insbesondere der Bund, wird da deutlich weniger belastet und voraussichtlich wird ein schlechterer Zugang für PatientInnen und höhere Kosten generell für Patienten und das Gesundheitssystem auf uns zukommen.
Ja, das klingt erstmal nicht so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis zur letzten Sekunde hätte ich gedacht, es nicht durchgeht, aber jetzt ist es verabschiedet. Wir werden nochmal ausführlich darüber berichten. Jetzt kommen wir erstmal zu weiteren Dingen und zwar handelt es sich bei den nächsten zwei Themen auch um Themen, die in dieser Expertenkommission zu den Sparmaßnahmen der GKV bereits angesprochen wurden und jetzt aber anderwärtig umgesetzt werden. Und hierbei handelt es sich zum einen um eine Alkoholsteuer. Lars Klingbeil will die Alkoholsteuer laut Bericht um 20% erhöhen und die Alkoholsteuer soll einem Bericht zufolge steigen, außer bei Bier und Wein. Wir hatten ja eigentlich schon mal darüber berichtet, dass auch stärkere Anhebungen empfohlen worden sind. Was kommt jetzt dabei aber definitiv auf uns zu? Wie gesagt, die Erhöhung um 20% bedeutet, dass dann auf einen Liter Reinalkohol, welcher sich zuletzt bei einem Preis von 13,03 € bewegt hatte, auf 15,64 € ansteigen wird. Spirituosen wie Wodka oder Whisky würden dadurch um 87 € teurer werden. Sekt, Champagner oder auch Alkopops sollen ebenfalls teurer werden, während eben Bier und Wein von der Steuererhöhung verschont bleiben. Die geplanten Maßnahmen sollen dem Bundeshaushalt bis 2030 Mehreinnahmen von rund 400 Millionen € bescheren und dienen der finanziellen Konsolidierung. Kritik wird natürlich auch hier wieder geübt. Experten hatten sogar eine, wie gesagt, stärkere Anhebung empfohlen. Zudem wird ja Bier und Wein hierbei nicht berücksichtigt und vor allem ist jetzt nicht genau beziffert worden, dass die Erträge dann der Gesundheit zugutekommen sollen.
Hierzu haben wir auch schon mal berichtet in Folge 49, Alkoholkonsum am besten 0 Promille. Die nächste Steuer, die Tabaksteuer, auch hier soll wohl mehr erhöht werden als bisher geplant. Und zwar sollen die Mehreinnahmen unter anderem auch fürs Gesundheitssystem bzw. für die Konsolidierung des Gesundheitssystems genutzt werden, da diese Erhöhung einen Schutz der öffentlichen Gesundheit darstellt und sich damit im Einklang mit den Zielen der Bundesregierung auch befindet, die Raucherquote von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu senken. Hier haben wir auch letztens zu berichtet, dass die ja erst wieder gestiegen war. Nach Medienberichten soll der Preis für eine Zigarettenpackung bis 2030 durchschnittlich oder schrittweise von aktuell 8 auf fast 12 Euro steigen. Und das sind etwa 40 Cent mehr als kürzlich erst vom Bundeskabinett beschlossen. Das betrifft dann auch logischerweise selbstgedrehte Zigaretten, also Feinschnitt. Und prinzipiell können das Mehreinnahmen von 756 Millionen Euro für 27 sein und sollen dann ansteigen auf Einnahmen für die Finanzkasse bis zu 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2030. Insbesondere fand ich die Kritik der Tabakbranche daran sehr witzig und da muss ich persönlich mit dem Kopf selber schütteln. Und zwar haben die gesagt, die Bundesregierung plant mit Mehreinnahmen, die reine Fantasie sind. Nichts davon wird Realität werden. Und dann sagte der Chef des Branchenverbandes Jan Mücke noch, dass da stattdessen die Menschen dann auf den Schwarzmarkt zurückgreifen werden und illegale Zigaretten beschaffen werden und die Steueranhebung quasi keinerlei Effekt haben werde, nur die organisierte Kriminalität fördern werde. Das finde ich kompletter Quatsch, dass es Angst mache. Ich bin mir sicher, das wird eine Form von präventiven Effekt haben, wenn auch vielleicht nicht den wir uns erhoffen, aber mit Sicherheit wird es eine Rolle spielen, weil es einfach deutlich teurer wird. Wir haben auch nochmal die Gesundheitsrisiken in Folge 60 Rauchen uns angeschaut und auch da gibt es einfach klare Empfehlungen und das ist No-Brainer, diese Steuer zu erhöhen.
Eine weitere Steuer, die erhoben wird in Zukunft, ist die Zuckerabgabe. Die Prognose für das kommende Jahr, Zuckersteuer soll 650 Millionen Euro einbringen. Die Bundesregierung rechnet durch die geplante Zuckersteuer eben mit einer Einnahme von diesem Betrag im kommenden Jahr. So Gesundheitsministerin Nina Wagen. Zugutekommen soll das der gesetzlichen Krankenkasse. Die Steuer wird dann eben auf zuckergesüßte Getränke erhoben und dabei sieht die Regierung oder die eingesetzte Kommission der Regierung eine gestaffelte Zuckerabgabe vor. Enthalten Getränke mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, sollen Hersteller rund 26 Cent pro Liter zahlen. Sind es mehr als 8 Gramm Zucker, werden sogar 32 Cent pro Liter fällig. Und auch hier hatten wir schon mal die verschiedenen Vorteile hervorgehoben von so einer Zuckerabgabe in Folge 68. Zucker, süß, bunt und macht unsere Kinder rund. So, und zu guter Letzt kannst du dich noch an den Aufruf für die EPA-Erfahrung erinnern.
Ja, kann ich mich noch erinnern, aber wir haben da tatsächlich ziemlich wenig Rückmeldungen, in Klammern fast keine bekommen. Deswegen haben wir da nie eine Folge zu gemacht, haben jetzt aber selber schon unsere Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Jahren und Monaten im ambulanten Bereich insbesondere. Und das wird jetzt auch nochmal aufgegriffen, nämlich in unseren News 5. Und zwar gibt es jetzt noch ein digitales Gesundheitsgesetz, was das Kabinett zumindest schon mal passiert hat. Und zwar soll jetzt Schluss sein mit dem Faxen im deutschen Gesundheitssystem. Und die Bundesregierung bringt halt hier, wie gesagt, ein neues Digitalgesetz auf den Weg. Die E-Überweisung für die EPA soll kommen und das Faxgerät soll spätestens bis 2029 endgültig ausgedient haben. Ich kann mich noch an die News erinnern aus Österreich, die wir mal vor 1-2 Jahren hatten, wo das Fax dann abgeschafft wurde oder verboten wurde und es dann losging mit USB-Sticks, die durch die Stadt gefahren wurden in Wien und so. Das fand ich ziemlich unterhaltsam und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Deutschland auch kommt. Prinzipiell finde ich es aber natürlich erstmal gut und im sogenannten Entlastungskabinett wurde halt hierzu am letzten Mittwoch, das war der 12.7. dieses Gesetz beschlossen. Mit dem Reformpaket sollen halt enorme Potenziale der Digitalisierung endlich auch im medizinischen Alltag spürbar werden. Für die Praxen, Krankenhäuser und vor allem für die Patienten würde das umfangreiche Veränderungen mit sich bringen, unter anderem die E-Überweisung. Und außerdem soll eine direkte Kommunikation mit dem behandelnden Arzt möglich werden über einen Messenger-Dienst, kurz TIM, der in die EPA integriert werden soll. Außerdem soll es dann ein digitales E-Mail-Angebot geben, was es jetzt auch schon gibt, was ja Praxen verwenden, um sich gegenseitig elektronische Arztbriefe zuzusenden. Das soll ausgebaut werden. Hiermit soll dann die EPA-App auch für das Smartphone nutzbar werden und auch für Patienten sowie Ärzte bessere Möglichkeiten geben, hier auch Erinnerungen zum Beispiel zu versenden für Schutzimpfungen oder auch für Check-up-Untersuchungen, also besseres Vorsorgeangebot sozusagen darstellen. Außerdem soll eine Sekundärnutzung noch möglich sein für anonymisierte bzw. pseudo-anonymisierte Daten, die dann der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt werden sollen. Hier ist nochmal wichtig zu nennen, für die Forschungsdaten, das ist ein Opt-in-Verfahren, das heißt, man muss explizit zustimmen, damit die Daten genutzt werden dürfen. Ich finde es prinzipiell ein Schritt in die richtige Richtung. Wie es am Ende jetzt dann auch durch den Bundestag geht, muss man abwarten. Was sagst du dazu, Julia?
Ja, also prinzipiell bin ich ja pro Ausbau dieser elektronischen Patientenakte und zum Beispiel wie es ja auch in Dänemark erfolgt, wo man ja dieses Tool wirklich omnipräsent einsetzt, ne, von sämtlichen Nutzern und Anwendern her, wird schon, finde ich, ein zukunftswürdiges Medium hoffentlich werden, auch hier in Deutschland.
Du meinst sundhed.dk, die Seite.
Weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß. Genau, das hat mir gefehlt gerade.
Sundhed.dk, wer da nochmal drauf gehen will, da werdet ihr keine Informationen kriegen, weil ihr seid keine Dänen. Gut, Julia, dann eröffne doch mal das Spielfeld der heutigen Woche.
Genau, wie ihr dem Titel ja schon entnehmen konntet. Es geht heute mal wieder um Physician Assistants. Es soll natürlich keine Wiederholungseinheit werden, unsere heutige Folge. Aber wir weisen ja immer wieder darauf hin, dass wir uns ja weiterhin auch informieren wollen, auch über den Stand der Dinge und wie sich halt eben auch Berufsgruppen wie diese doch relativ junge Berufsbezeichnung weiterentwickeln. Und genau das haben wir uns heute mal zur Brust geführt. Wir haben einen gemeinsamen Gast im weiteren Verlauf, den wir noch hören werden, zu diesem Thema. Und ja, dann gehen wir mal rein und schauen, was aus den Physician Assistants geworden ist.
Apropos neue Entwicklungen, spätestens seit dem Positionspapier der Bundesärztekammer von April 2025 mit dem Titel Physician Assistants, ein etabliertes Berufsbild im deutschen Gesundheitssystem, stehen ja wohl alle Ampeln im Gesundheitswesen auf grün für die PAs, oder Julia?
Naja, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wir treiben uns ja jetzt auch schon wieder eine Weile in der ambulanten Versorgung herum und ich persönlich und du auch nicht, wir haben keine PAs bis jetzt gesehen, oder?
Nein, bei mir in der Praxis habe ich bis jetzt noch keine gesehen und auch die Mitarbeiter und MFAs, für die dieses Berufsbild interessant sein könnte, die sind da noch nicht so weit vorgedrungen, dass das jetzt einfach so durchgeht und die dann einfach flächendeckend eingesetzt werden können, sondern die tun sich schon noch ganz schön schwer und die Hürden sind weiterhin hoch und genau so hoch wie die Vorurteile gegenüber dem Berufsbild.
Ja. Da muss man sagen, finde ich aus unserer Sicht leider ja. Deswegen schauen wir uns doch auch mal die Chancen genauer an für die PAs hierzulande, vor allem im ambulanten Bereich und versuchen auch weitere Zweifel auszuräumen.
Aber erst natürlich nochmal ein kleiner Rückblick. Physician Assistants, wer sich das genauer nochmal anhören will, Folge 9, sozusagen Frühwerk aus unserem Podcast, ist auch schon crazy, wie lange das her ist, mittlerweile über 3 Jahre. Hat ein sehr interessantes Interview mit 2 jungen, motivierten PAs, die wir da zu Gast hatten. Und es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Liebe Grüße, falls ihr heute
ganz
noch
liebe
zuhört.
Grüße, genau.
Wir vermissen euch.
Ein bisschen. Physician Assistants, wem das nichts sagt jetzt erstmal per se. Es gibt leider keine Begriffserklärung in unserem Lieblingsnachschlagewerk, dem Pschei-Rembel. Aber es gibt eine Definition der Bundesärztekammer. Hier heißt es, beim Physician Assistant oder auch kurz PA handelt es sich um einen medizinischen Assistenzberuf. Der Arzt überträgt dem PA hierbei delegierbare Aufgaben und wird so für seine Kernaufgaben entlastet und unterstützt und der oder die PA ist dem ärztlichen Dienst unterstellt.
Mittlerweile über 3000 Mal in Deutschland anzutreffen, nämlich so viele tätige PAs gibt es. Das sind im Vergleich von 2023 zu 26 circa 2000 mehr, also 23 waren es noch um die 1000. 2025 haben wir über 5000 PAs, die in einem Bachelorstudiengang eingeschrieben sind. Das ist ein neuer Höchststand. Wir haben erstmalig einen leichten Rückgang bei den Neueinschreibungen, also bei den Menschen, die das Studium neu beginnen. Das waren 1900 2025, was ungefähr 14% weniger waren als im Vorjahr. Es gibt auch einen Masterstudiengang, auf den wir damals auch noch nicht eingegangen sind. Der wird ein bisschen zögerlicher angenommen. Das Interesse ist zwar weiterhin groß, aber eingeschrieben sind da lediglich 161 PAs. Und Absolventen haben wir da aktuell bisher 89. Es gibt mittlerweile ca. 25 Universitäten, Fachhochschulen und Fernunis, die ein Studium anbieten in Deutschland, was ich schon eine große Zahl finde. Also von daher, da sehe ich schon deutliches Potenzial.
Viel, viel Nachwuchs auf jeden Fall, der da gebildet wird. Laut einer Analyse des Hamburger Beratungsunternehmens Optimedes sind systematisch und im großen Stil delegierende Praxen pro Assistent in der Lage, zwischen 60% und 70% einer ärztlichen Vollzeittätigkeit zu ersetzen.
Ja, man sollte vielleicht immer weniger von ersetzen sprechen, als von, dass es möglich ist, dass diese Aufgaben auch übernehmen. Weil ich glaube, gerade die ältere Generation der Medizin hat ja Angst davor, dass der PA den Arzt ersetzt. Und ich denke, Julia, wenn du der ganzen Sache jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, tauchen wir mal ein ins Interview. Du konntest leider nicht dabei sein, weil du musstest dich im Urlaub erholen, was dir auch absolut gegönnt ist. Und ich habe das jetzt auch an deiner Energie heute schon gemerkt. Du bist ausgeruht zurückgekehrt aus Stockholm. Da können wir auch in einem späteren Punkt nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Professor Dr. Med. Sebastian Voss, der selber Dozent ist für Physician Assistants. Dann heiße ich jetzt herzlich im Podcast willkommen Herrn Professor Dr. Med. Sebastian Voss. Er ist Hochschulprofessor für Physician Assistants an der Kolping-Hochschule in Köln im Studiengang Physician Assistant seit Oktober 2025 und zudem noch Facharzt für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis im Rhein-Sieg-Kreis seit Oktober 2021. Herzlich willkommen bei Auf Messers Schneide, Herr Professor Voss.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier anwesend sein zu dürfen. Und es war alles eigentlich schon perfekt zusammengefasst, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was wir heute für Themen haben und freue mich, ein bisschen was zu beitragen zu können, um ein bisschen mehr Klarheit über das Berufsbild des Physician Assistant zu geben.
Sehr schön. Dann denke ich, macht es Sinn, am Anfang erst mal eine kleine persönliche Vorstellung zu machen Ihrerseits und dann vielleicht direkt anzuschließen, wann Sie das erste Mal in Kontakt gekommen sind mit dem Berufsbild des PA. Und was Sie daran jetzt so fasziniert?
Ja, gerne. Also ich wiederhole das nochmal so ein bisschen. Ich bin Professor für den Studiengang Physician Assistant in Köln an der Kolping-Hochschule. Das eben, wie richtig gesagt, seit letzten Jahres und habe dort aber auch teilweise mitgewirkt an der Akkreditierung des Studienganges. Das heißt, wir haben den Studiengang etwas verzögert gestartet. Das lag daran, dass das neue Positionspapier der Bundesärztekammer 25 rausgekommen ist und wir möglichst orientieren an das Positionspapier unserer curriculäre Ausrichtung so ein bisschen orientiert haben. Das heißt, mit sehr vielen Praxisbezug und so weiter. Neben dieser Tätigkeit habe ich, wie gesagt, eine Praxis in Troisdorf. Ja, Troisdorf ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben, 90.000 Einwohner im Rhein-Sieg-Kreis. Und die Praxis ist primär allgemeinmedizinisch geführt. Ich habe auch noch die Zusatzweiterbildung als Palliativarzt. Das heißt, wir versorgen auch Palliativpatienten bei uns. Und ich sehe dann dementsprechend so ein wenig den Physician Assistant von zwei Perspektiven. Einmal als Hochschulprofessor und Lehrer, wenn man so möchte, und auch mit wissenschaftlichen Ansätzen. Zum anderen direkt quasi aus der unmittelbaren Patientenversorgung. Letztlich ist es aber so, dass es in beiden Rollen um die Patienten im Alltag geht und die Versorgung im Alltag, insbesondere ambulant, neben dem stationär natürlich. Und es ist wichtig, eben die Teams für mich in der Zukunft so neu aufzustellen, dass der PA ein Bestandteil dieser interdisziplinären Teams wird, auch im ambulanten Sektor, um unsere Versorgungsforschung, um unsere Versorgung insgesamt auf einen besseren Weg zu bringen.
Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben uns ja schon mal dezidiert auch über die Einsatzmöglichkeiten der PAs im stationären Kontext auseinandergesetzt. Da haben wir ja selber, also meine Schwester und ich, ja schon Erfahrung auch sammeln dürfen an der Uniklinik in Frankfurt. Wir haben sie ja als sehr positiv empfunden und die waren ja auch schon im Podcast zu Gast. Und jetzt geht es natürlich nochmal ein bisschen darum, den ambulanten Sektor ein bisschen mehr zu beleuchten. Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele geben, was da so Einsatzmöglichkeiten der PAs sein können oder auch schon sind?
Ich würde wahrscheinlich fast den PA, also ich würde mich gar nicht so reduzieren wollen auf einzelne Einsatzmöglichkeiten. Der PA ist für mich, nimmt so eine koordinierende Funktion im System ein. Ja? Also jemand, der Informationen bündelt, Prozesse koordiniert, natürlich auch unmittelbar an der Patientenversorgung teilnimmt, keine Frage. Wenn Sie jetzt so gezielt fragen für die Hörer, wenn man jetzt als PA in der Hausarztpraxis exemplarisch in der ambulanten Versorgung eingesetzt wird, kann man sich eigentlich vorstellen, wird man die Patientinnen und Patienten von Anfang bis Ende betreuen können. Das heißt, es beginnt schon mit einer Anamnese, einer körperlichen Untersuchung, diagnostische Verfahren mit entsprechender, soweit sind wir leider nicht, darüber können wir gleich gerne noch sprechen, mit entsprechender Fortbildung, die vielleicht sogar eben Fortbildungspflicht werden könnte, sollte, wäre es dann auch so, dass die PAs zum Beispiel eigenständig eine Sprechstunde im Bereich der Sonographie haben können, wo sie meinetwegen mit nur Ultraschalldiagnostik durchführen. Besonders wichtig ist es auch in der Versorgung, zumindest im Hausarztbereich, bezüglich der Heimbesuche oder der Hausbesuche, ja, Wundkontrollen, Wundmanagement, Medikamentenabgleich, Bearbeitung von Medikamentenplänen, aber auch sehr viele Sachen, die uns im Alltag so viel Sorge bereiten. Also im Rahmen des demografischen Wandels, die Menschen werden immer älter, die Ansprüche der Versorgung, die wird immer höher, ja, der Haushaltsmangel, wir kennen ja alle die Zahlen, dass wir in den nächsten Jahren gehen bis zu 38% der Hausärzte in Rente. Da haben wir eine riesen Lücke und da haben wir zunehmend in den letzten Jahren beobachtet, dass wir natürlich mehr und mehr Koordinierungsfunktionen und mehr Dokumentationspflichten haben. Wir haben die Sachen Prävention, die quasi bedient werden muss, chronisch kranke Patienten mit Disease Management Programmen, das sind alles Themen, die PAs abdecken können. Natürlich wichtig dabei immer zu sagen, dass das Ganze natürlich im delegierbaren Umfang passiert, unter ärztlicher Rücksprache. Aber letztlich, um jetzt zuletzt eben nochmal darauf einzugehen, was sie im Detail machen können, kann man natürlich viele dieser Punkte abdecken. Man kann auch Schwerpunkte setzen. Man kann sich mit den PAs zusammensetzen und sagen, hey, wo siehst du dich? Wo sind deine Stärken? Da gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten.
Also das klingt ja auf jeden Fall schon mal so, als wäre der PA der Allrounder für die ambulante Versorgung. Ich habe jetzt auch gerade selber noch mal überlegt, ich bin ja in der Orthopädie, in der Praxis tätig und ich könnte mir das auch gut vorstellen, zum Beispiel bei Jahreskontrollen für Prothesen. Die kommen ja auch häufig die Patienten dann einfach nur für eine Röntgenverlaufskontrolle, denen geht es ja meistens auch gut. Und das könnte, glaube ich, sehr gut durch einen PA selbstständig abgefangen werden oder zum Beispiel auch bei der Diagnostik der Osteoporose, wenn dann die Leute nochmal zu einer Knochendichtemessung kommen, auch zu einer, das sind ja Verlaufskontrollen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das auch eine Arbeit ist, die gut selbstständig durchgeführt werden kann und natürlich auch sonografische Geschichten in der Orthopädie, körperliche Untersuchungen und so weiter. Das ist natürlich aber was auch gewollt sein muss. Und da sehen wir uns ja ganz häufig mit einem sehr hierarchisch aufgebauten Arbeitsmodell noch konfrontiert und halt wenig Flexibilität. Ich habe ja selber auch schon in der Praxis da versucht, ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen, aber man sieht sich dann halt den üblichen Hindernissen konfrontiert. Sie haben ja selber mal einen interessanten Beitrag auch über den Skill-Mix-Ansatz, den wir jetzt hier auch nochmal einblenden können, gemacht. Den ich auch bei LinkedIn sehr interessiert gelesen habe. Ich glaube, wir haben aber generell einfach ein Problem, dass wir noch ein Umdenken in der Praxis herbeiführen müssen. Wie können wir das erreichen?
Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt, wo wir davon sprechen, dass wir haben noch viel Aufklärungsbedarf bezüglich des Berufsbildes. Es gibt viele, sage ich mal, Kolleginnen und Kollegen in älteren Strukturen, die sehr skeptisch sind und man hört immer wieder ähnliche Fragen irgendwie auf dem Kongress oder in der Rückfrage in einem kurzen Gespräch mit Kooperationspartnern, wie auch immer. Also insgesamt ist natürlich die Hierarchie, hier sollte man auf gar keinen Fall mehr in den Mittelpunkt stellen und letztlich, egal was man so sieht oder auch in den Kommentaren, was Sie angesprochen haben, was man liest, es ist tatsächlich, finde ich, flächendeckend schon noch ein sehr hierarchisches Modell. Und es wird immer ärztliche Verantwortung geben und das ist auch richtig so und auch wichtig so, ja, aber es ist viel mehr, es wird viel zu viel gefragt, wer darf das, ne? Was darf der PA? Ich bin der Meinung, dass wir uns gar nicht so darauf fokussieren sollten, sondern es geht eher darum, wer in so einem Team oder in so einem Skills-Mix-Modell welche Aufgaben aufgrund seiner individuellen Qualifikation am besten übernehmen kann. Ja, und dann quasi eine moderne Patientenversorgung am Patienten ohne großartig Einzelleistungen zu vollziehen, sondern als Teamarbeit. Ja. Und jede Berufsgruppe bringt ihre eigenen Kompetenzen mit, die sie im Rahmen ihres Studiums, ihrer Ausbildung etc. erworben hat. Und der Arzt, muss man hier nochmal abgrenzen, bleibt oder die Ärztin bleibt trotzdem die entscheidende Kompetenz, ja, und trägt die letzte Verantwortung. Das muss ja trotzdem immer gesagt werden, das ist auch der aktuelle Stand. Ja. Aber die delegierbaren Aufgaben, die ein PA übernehmen kann, sind sehr, sehr vielseitig und sehr flächendeckend. Wir reden jetzt über ein PA. Ne? Wir können auch über andere Gesundheitsberufe sprechen. Es soll jetzt gar nicht so aussehen, dass der PA die Lösung für alles ist. Aber es geht darum, wie Sie schon gesagt haben, dass der PA eben eine wichtige Schnittstelle, ein wichtiger Teil so eines Skills-Mix-Modells ist. Und Skills-Mix, das bedeutet für mich immer so ein bisschen auch gleichzeitig Machtverlust. Macht ist natürlich ein schwieriges Wort. Ne? Aber wir haben trotzdem natürlich einen wahnsinnigen Qualitätsgewinn. Aber die Voraussetzung, und das daran hakt es vielleicht auch bei vielen, bei dem Umdenken ist natürlich ein Stück weit Verantwortung, ein Stück weit Mut, das Ganze irgendwie umzusetzen. Ja. Und dafür bedarf es eben einer klaren Rollendefinition. Deshalb bedarf es eigentlich auch in der Berufsordnung, die es natürlich noch nicht gibt. Ja. Und so kommen wir im Endeffekt natürlich dann zu dem Gedanken, dass wir sagen, wir können auch mit weniger Fachkräften und vor allen Dingen zurechtkommen in einem sehr professionellen Team. Und wir vermeiden es vielleicht auch, dass wir eine Abwanderung haben von den Mitarbeitern, was man ja leider auch beobachtet, die dann nämlich sagen, ich habe keine Perspektive mehr als Beispiel jetzt als Pflegefachkraft. Ich bin jetzt 28 Jahre und möchte eigentlich sehe ich noch woanders. Wir sind hier unterversorgt und die Stimmung ist nicht gut während der Frühbesprechung. Ne, es verschieben sich quasi so ein wenig oder es überlappen sich die Übergaben, die Frühbesprechungen der Ärzte. Man hat keinen Ansprechpartner auf Station vor Ort. Dann wird die Schicht gewechselt bei den Pflegenden. Ja, da haben wir auch einen Informationsverlust. Also es gibt ganz viele Punkte, worüber wir sprechen können. Und ich glaube, das würde wunderbar zum Beispiel durch einen Physician Assistant und darüber sprechen wir, funktionieren, dass wir eben diese Probleme abfangen. Ja. Und internationale Erfahrungen aus den USA, da muss ich Ihnen gestehen, Herr Riemscheider, habe ich einmal Ihre Frage, habe ich ein bisschen gekonnt umgangen. Da haben Sie sich gefragt, ganz am Anfang, da kann ich jetzt gerne noch gleich darauf eingehen, wie ich das erste Mal an den PA herangekommen bin oder meine erste Erfahrung waren. Aber um das abzuschließen jetzt, denn genau, es gibt ja viele auch schon Maßnahmen, die durchgeführt werden oder Modellprojekte der Kassenärztlichen Vereinigung, ja, wo quasi schon erprobt wird, inwieweit der PA in der ambulanten Versorgung eben einen Mehrgewinn hat in Bezug auf Struktur, aber es wird auch der finanzielle Hintergrund ein bisschen evaluiert, was für einen Einfluss hat der quasi auf die Wirtschaftlichkeit von Praxen. Ja. Also da bedarf es vielleicht noch mehr solcher Modelle, man muss noch mehr kommunizieren und man muss meines Erachtens, und da bin ich mir fast sicher, dass das nicht jetzt in den nächsten 1-2 Jahren kommt, muss es eine Berufsordnung geben, damit hier einfach mehr Klarheit besteht. Ne? Die Positionspapiere der Fachgesellschaften, die bringen uns schon ein bisschen weiter. Das ist auch gut und das zeigt ja auch, dass viele dahinter stehen. Ich weiß nicht, bei den Orthopäden gibt es das ja, ne? Also die Kardiologen hatten ja zuletzt die Nephrologen. Ne? Da kommt immer mehr, die Gefäßchirurgen haben jetzt wieder eins rausgebracht. Das ist toll, aber genau, es bedarf flächendeckend noch mehr Aufklärungsarbeit. Und ein wichtiger Punkt, und ich hoffe, ich rede jetzt nicht so lang in Bezug auf diese Frage, ein wichtiger Punkt wäre für mich noch ein Anliegen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig und wesentlich ist, dass es eine allgemeine Fortbildungspflicht gibt. Ja, die sollte vielleicht auch zentralisiert sein und um Himmels Willen sollte man bitte die Toren öffnen für die ärztlichen Fortbildung für PAs. Aktuell kann man als PA nicht an der ärztlichen Fortbildung teilnehmen. Und wo ich mich jetzt als Hausarzt frage, wenn ein PA hier ist und soll jetzt Schilddrüsensonografien machen, ja, und ich mache dann eine Auffrischungsfortbildung dazu, mache genau die gleiche Untersuchung wie er. Ja. Er muss sie am Ende vielleicht mit mir besprechen, muss sagen, pass mal auf, ich würde noch die Labordiagnostik nachfahren, ich überlege ihn noch, sind die grafisch vorzustellen und so weiter. Aber er tut ja das gleiche und das verlangen wir dann auch von ihm nur in Rücksprache. Na, dann soll er ja auch die gleiche Fortbildung bekommen. Ne? Und dann soll er vielleicht auch PA CM E-Punkte sammeln. Ja. Und ich glaube, dass das auch nochmal Sicherheit schafft auf allen Ebenen, wenn man weiß, okay, man weiß ja nicht genau, der kommt von der Hochschule, was kann der jetzt? Ne? Dann gibt es immer diesen Spruch, wo PA draufsteht, steckt PA drin? Fragezeichen. Genau, das ist natürlich dann auch nicht immer ganz vielleicht nachvollziehbar und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch eine verpflichtende Fortbildungsnachweise eben da positiv Einfluss darauf haben würden, dass es mehr Verständnis für gibt und dass solche Skills-Mix-Modelle dann auch mehr Anwendung finden, denn das gehört für mich irgendwie zum PA-Denken dazu.
Ja. Ich glaube, was man da auf jeden Fall jetzt an einigen Stellen rausgehört hat, was ja immer ein Problem ist, was ja gerade viele ältere oder seniorere KollegInnen noch haben, ist halt dieser Machtverlust. Und ich glaube, dieses Gefühl, diesen Machtverlust nicht zu haben, den nimmt man ja im Endeffekt, wenn man auch mehr Berührungspunkte wieder schafft mit dem Berufsbild. Auf der einen Seite, wie Sie es gesagt haben, mit gemeinsamen Fortbildungen zum Beispiel, Ultraschall oder sowas, wo man dann auch einfach sieht, ja, in was für einem Konzept bist du denn beschäftigt? Dann merkt man, ja, das klappt ja für den Kollegen X auch gut. Ja, warum soll das nicht für mich auch klappen, ne? Oder in meiner Praxis klappen oder in meiner Krankenhausabteilung klappen? Ein Stichwort, was jetzt schon angesprochen wurde, wo ich nochmal nachfragen muss, ist aber trotzdem nochmal das Berufsstandsgesetz, weil das haben wir ja auch in der Folge von vor 3 Jahren schon aufgegriffen. Und da gab es ja jetzt auch wieder in dem auch schon angesprochenen Positionspapier der Bundesärztekammer von April 2025 die Forderung, einheitliche Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsrahmen sind notwendig. Es gibt einfach derzeit weder noch einheitliche Studieninhalte noch einen klar definierten Tätigkeitsrahmen. Und deswegen, und ich glaube, das würde auch dazu gehören, einfach diese Akzeptanz zu steigern, dieses Berufsstandsgesetz, aber wie erreichen wir das, beziehungsweise wo sind da weiterhin sehen Sie da die Hürden und warum gibt es das noch nicht?
Ja, ich glaube, es ist, zum einen ist es natürlich, man tut sich so ein wenig schwer, altbekannte Strukturen in der Medizin neu zu durchdenken. Und ich glaube, man wartet erstmal ein wenig ab, inwieweit die PA sich so angenommen wird. Ich meine, aktuell haben wir wahrscheinlich, was haben wir? Wir haben knapp 3000 Absolventen. Das wird natürlich rasant zunehmen, wenn man jetzt flächendeckend natürlich versucht, hier Strukturen zu verändern und umzusetzen und hier Vorgaben gibt oder Vorschläge macht, wie dies funktioniert. Bleibt das ganz oft meines Erachtens auch an finanziellen Hintergründen, dem rechtlichen Aspekten stehen. Würde man jetzt als Beispiel, ne, ich habe zum Beispiel jetzt von hausärztlichen Kollegen im Rahmen von einer Informationsveranstaltung zum Physician Assistant Einsatz habe ich gehört, naja, alles schön und gut, aber jetzt so rein für meine Praxis, so ein PA, wenn der am Ende 4.500 Euro mich kostet, da kann ich ja lieber einen Weiterbildungsassistent anstellen. Ne? Der kriegt eine Förderung, kriege ich davon 5.800 Euro, da zahle ich Sozialabgaben. Das ist halt der falsche Gedanke. Das ist das Denken, was es so ein bisschen schwierig macht, glaube ich. Und das ist ein Punkt, glaube ich, der geklärt werden muss, nämlich Fördermöglichkeiten. Und das ist, ne, also um es mit einem Satz zu beantworten oder was ich darauf geantwortet habe, ja, der Weiterbildungsassistent, da mussten sie erstmal ein paar Monate drauf warten, bis sie einen gefunden haben und der ist nach 2 Jahren wieder weg. Ne? Mit dem PA planen sie langfristig und es ist halt, er ersetzt jetzt nicht sie als Arzt oder Ärztin, sondern er hat, nimmt ja eine ganz andere Rolle ein und er nimmt ihnen Tätigkeiten ab und schafft quasi Vakanzen, Kapazitäten für kompliziertere Angelegenheiten und kompliziertere Fälle oder andere Anliegen, um die man sich kümmern muss. Ja? Also ich glaube, genau, und das ein großes Problem ist natürlich, wie Sie angesprochen haben, auch das Problem, dass die Weiterbildung nicht zentralisiert ist. Es gibt auch kein zentrales Staatsexamen. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, glaube ich, warum es auch derzeit würde das schon quasi zumindest inoffiziell oder würde das schon unter Rücksprache der Hochschulen, was absolut natürlich unmöglich ist, mit curriculärer Anpassung etc., würde es das schon geben. Wäre es vielleicht auch einfacher, ganz allgemein so eine Berufsordnung zu erstellen oder dies zu ermöglichen. Ja? Aber da gibt es ganz viele standardisierte Prüfungen, ja? Definierte Aufgabenspektren, die jetzt nicht nur irgendwo in einem Positionspapier stehen, sondern die klar und fest geregelt sind für alle. Das ist das, was wir brauchen. Vielleicht gibt es davon noch bei diesen wenigen PAs zu wenig Umsatz, zu wenig Rückmeldungen, dass dies eben in der Anwendung sehr fruchtet und dadurch bedingt eben nicht nur eine weitere Position besetzt wird, sondern sich dadurch eben auch ein System verändern kann zum Positiven hin. Ja? Und da würde ich auch davon sprechen, dass es auch um Mitarbeiterzufriedenheit geht. Ne? Wie dankbar und glücklich der Bereich der Pflege ist, wenn sie einen Ansprechpartner haben, der rund um die Uhr da ist. Und nicht für 3 Stunden, Sie wissen es wahrscheinlich besser, in den OP verschwindet oder in den Herzkatheter. Also ich schweife jetzt ein bisschen wieder von der Frage ab, aber Sie merken, da fallen mir immer viele Sachen zu ein, die man so sagen kann. Ja? Also ich denke, es ist eben die Zentralisierung, das ist ein riesen Punkt, den es geben muss und der kommen sollte, neben der Fortbildung eben auch, das ist natürlich sehr, da ich sag mal, sehr, sehr umstritten, ja, viele sagen, dass es absolut sinnvoll und wichtig ist, dass wir ein einheitliches Curriculum haben, dass wir eine einheitliche Vorgabe haben, dass das ganz klar sein soll, wie der Praxisanteil aufgestellt ist. Auch im Rahmen der Akkreditierungsprozesse von den Studiengängen erlebt man da sicherlich inzwischen sehr unterschiedliche Verfahren oder sehr unterschiedliche Inhalte, ja. Aber auch die Zugangswege, ja. Wir haben ja quasi einmal die Möglichkeit, den 180er ECTS zu machen für alle, die vorher eine Berufsausbildung durchlebt haben. Und wir haben einmal die Möglichkeit, so ein 210er ECTS zu machen, wo man sagt, ich habe ein Abitur gemacht, habe eben nicht diese Vorqualifikation, aber aufgrund quasi meiner akademischen Qualifikation kann ich nun auch starten. Ja? Und das obliegt dann so ein wenig natürlich der Hochschule, in welche Richtung sie jetzt gehen und was sie zulassen. Natürlich auch erst nach richtiger Akkreditierung dieses primären 180ers. Aber auch das muss wahrscheinlich alles viel einheitlicher, einheitlicher, transparenter darstellbar sein.
Ja, aber es ist ja auch gerade, oder vielleicht kann man da nochmal den Blick auch ins Internationale werfen, weil es ist ja in Ländern wie Holland oder auch in den Vereinigten Staaten einfach besser akzeptiert. Aber woran liegt es? Also haben die ein Berufsstandsgesetz oder haben die eine einheitliche Studienordnung? Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber das ist, was mir spontan einfällt, ist es so der No-Brainer, den man einfach braucht, oder ist es einfach nur was on top einfach nice to have wäre für eine Standardisierung, oder?
Mhm. Da kann ich eigentlich direkt anknüpfen an die Frage, wo ich eben meinte, da habe ich ja so ein wenig umgangen, Ihre Frage, aber nicht bewusst. Also der erste Kontakt tatsächlich, wo ich mich anfing, mehr mit dem PA zu befassen, war mir natürlich vorher im Begriff, war in einem Gespräch mit meinem Bruder, der ist klinisch und wissenschaftlich tätiger Onkologe in New York, wo wir uns über so die Gesundheitssysteme unterhalten haben. Wir haben auch spannende andere Themen, ja, also reden da nicht nur über sowas, aber es kommt eben auch mal vor. Und der ist schon seit über 15 Jahren in Amerika und hatten uns über ein paar Punkte unterhalten und dann kam wir eben um Versorgungsstruktur und so weiter und dann sprach ich das Thema PA an und weil ein alter Kommiliton und sehr guter Freund von mir eben auch dort in Süddeutschland eben in einem Lehrstuhl tätig ist und dann sagte er, ja, wie ist denn das bei euch mit den PAs? Also in der Praxis hast du keine? Und gesagt, habe ich ihn erstmal so ein bisschen abgeholt und gesagt, naja, also ehrlich gesagt, PAs, das ist bei uns im stationären Ambulanten-Bereich gar nicht verbreitet. Und dann hat er, der Satz ist wirklich bei mir so hängen geblieben, dann antwortet er darauf mit dem Satz, wie keine PAs, wie geht denn das?
Ja.
Also das war so die Reaktion, ja, also die Amerikaner, ich glaube inzwischen, die haben die 200.000 geknackt, die haben über 200.000 PAs und die haben eine wahnsinnig hohe, das sind ja mehrere Millionen Patienten, irgendwie 10, 11, genaue Zahlen, langsam nicht fest, Patientinnen und Patienten, die sie wöchentlich nur durch PAs versorgen, ja, also es ist eine immense Anzahl und es gibt, das ist kein es ist nicht jetzt, ist eher die Ausnahme, aber es gibt auch PAs, die führen endoskopische Untersuchungen durch, ne, also je nach Qualifikation. Die haben das natürlich schon seit den 60ern, also die haben natürlich das schon wesentlich länger. Das heißt, irgendwann in den 60ern, meine ich, mich zu entsinnen, ist der erste PA-Studium oder der erste PA quasi durchs Studium gegangen. Die haben natürlich mehr Erfahrung mit. Die kennen das, ja. Also wenn wir jetzt hier das Problem sehen, das es ja letztes Jahr gab in England, wo man gesagt hat, Physician Assistant, die Rolle ist nicht ganz klar. Da gab es dann Probleme in der Kommunikation. Die Patienten wussten nicht genau, wer ist das, was ist das? Das sind dann Einzelfälle, vielleicht aufgetreten, wo man sich unsicher ist, ob man das Berufsbild so überhaupt weiterführen kann, ohne es klarer und genauer nochmal zu definieren. Vielleicht muss man sogar den Physician Assistant, Physician Associate benennen. Ja, auch das wurde ja diskutiert. Also ich glaube, ein wichtiges Punkt ist da wiederhin, vielleicht hatten mehr Zeit, zum Beispiel die Amerikaner. Die haben es anders kommuniziert. Die Leute, die kennen PAs schon lange, die wissen, was ein PA ist und was der zu tun hat und was der macht und sowohl im Team als auch die Patienten und ich glaube, das macht es dementsprechend einfacher und das haben sie ja überwiegend, ich weiß nicht genau, ob es in allen Bundesstaaten so ist, ich glaube, das ist nochmal da separiert geregelt, aber sie haben dann ja die Berufsordnung, ja, meines Wissens, ja. Standes nach ist das so und ich denke mal, der Prozess hat viel früher gestartet und es wurde besser kommuniziert und besser nach außen getragen. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal fragt, zum Beispiel jetzt gerade aktuell für uns Haus- und Fachärzte war ja ein Riesenthema zuletzt im März, April, dass man gesagt hat, die Hausarztvermittlungsfälle werden wieder abgeschafft. Das ist ein Riesenproblem aus finanzieller Sicht, gerade für jetzt vielleicht Ihre Berufsgruppe eher noch als für unsere bezüglich der Vergütungsstruktur im Facharztbereich. Also da hat aber keiner im Ansatz mal vielleicht darüber gesprochen, jetzt gerade auch im Zuge, dass man sagt, dass die telefonische AU bald nicht mehr möglich sein soll und die Hausärzte verdrehen schon die Augen, weil sie sagen, erstens kann ich vielleicht bald keinen Facharzt mehr einen zuschicken, weil nachvollziehbar hat er dann ein finanzielles, ein wirtschaftliches Problem, wenn er mehr und mehr Neupatienten aufnimmt, ohne dementsprechende Vergütung zu erhalten. Und zweitens habe ich da die ganzen akuten Patienten aus der Sprechstunde bei mir sitzen. Wie soll ich das abfangen? Aber in diesem Zuge wird ja nie oder wenig diskutiert. Alles klar, wir sparen eine Menge Geld ein, aber vielleicht stellen wir dann einfach eine Fördermaßnahme bereit, global, zentral, wo wir sagen, okay, wir haben aber andere Gesundheitsberufe und davon haben wir 20.000 in absehbarer Zeit und wir könnten es fördern, dass die meinetwegen die ersten 24 Monate würde man quasi das Gehalt, was möglich wäre mit einer überschaubaren Summe im Vergleich zu dem, wo man so politisch drüber redet und würde da eben quasi mit unterstützen und supporten und würde dann, da kann ich aber nicht sagen, ob das in Amerika so gelaufen ist. Ja. Ich weiß nur, dass die ersten PAs auch tatsächlich in der Allgemeinmedizin sogar beginnend eingesetzt wurden, interessanterweise, aber das sind auch auch so Sachen, die könnte man auch nutzen. Das heißt, diese Probleme oder diese Lücken oder ich sag mal diese Krise, die wir eigentlich schon längst haben in unserem Gesundheitssystem, die müsste man eigentlich nutzen. Also Krisen bieten auch eine Chance, sage ich immer. Ne? Und man müsste es
auf jeden Fall. Ne?
Also man müsste es nutzen, eben das den Leuten so dann auch zu zeigen, dass wir da eine Lösung sogar parat haben, die helfen kann, auch wenn es zwei verschiedene Dinge sind, von denen wir sprechen. Und also meine Einschätzung ist, die Kommunikation, die Holländer haben ja zum Beispiel primär mit Masterstudiengängen das Ganze begonnen. Die haben in diesem Bachelor-Format gar nicht so viel Erfahrung. Wir setzen jetzt mehr und mehr drauf. Aber die haben es einfach wahnsinnig gut kommuniziert. Es war einfach, sie haben das supported, auch meines Wissens nach, auf Government-Ebene wie die Engländer. Und das hat auch hier und da von anderen Seiten her wieder Kritik bekommen. Aber trotzdem haben sie sich stark durchgesetzt. Und die Leute, die mit den PAs flächendeckend, so wie sie es erzählt haben, auch sie haben auch mit denen zusammengearbeitet, da habe ich noch nie etwas Negatives gehört. Und die sind eher langfristig etabliert geblieben. Ne? Aber meine Einschätzung ist, ein Riesenthema ist die Kommunikation und ein Riesenthema ist natürlich auch die Zeit. Ich meine, bei uns ist es auch schon lange her, als in Berlin der erste Studiengang gestartet hat, aber es passierte einfach lang nichts. Ne? Und dann redet man von dem PA und 10, 20 Jahre lang, 30, passiert gar nicht so viel in den 90ern oder wenn wir begonnen haben, ich weiß, wissen Sie es gerade noch, irgendwie, das ist, glaube ich, irgendwann in den 90ern in Berlin. Ja, und bis dahin sind wir jetzt bei 2000 Absolventen. Da wird natürlich der eine oder andere sagen, okay, also warum jetzt, wenn es die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert hat, ne? Und es ist ein bisschen Misstrauen noch da, ein bisschen Unsicherheit. Und ich glaube, wir sind noch ein Stück weit, da sind wir wieder am Thema hierarchischer als zum Beispiel die Amerikaner in ihren Strukturen. Das sind aus meiner Sicht wahrscheinlich so die ersten, die Erklärungen, die am meisten greifen würden, ja.
Ja. Ich glaube, da kamen jetzt auch wieder einige ganz wichtige Punkte raus. Ich glaube, jeder von uns ist bewusst oder jeder, der auch schon mal diesen Podcast gehört hat, dass wir einfach im deutschen Gesundheitswesen generell, glaube ich, ein Kommunikationsproblem haben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und dann gehört es natürlich auch dazu, ein Berufsbild, was ja viele Chancen bietet, einfach auch kommunikativ besser zu verkaufen oder überhaupt mal zu verkaufen, weil es ist von meiner Seite aus, wenn ich nicht zufällig damit schon gearbeitet hätte, es ist ja nicht so, dass es beworben wird irgendwo oder so. Sondern man kommt eigentlich auch nicht so viel damit in Kontakt, wenn man nicht selber aktiv im Gesundheitssystem tätig ist und halt mal jemanden kennenlernt, der das gemacht hat oder der in der Abteilung arbeitet. Und das andere, was Sie auch noch gesagt haben, sind die Förderprogramme. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein No-Brainer oder sollte No-Brainer sein, um dieses Berufsbild auch besser etablieren zu können, dass einfach Praxen über die KV oder wie auch immer einfach eine Förderung erhalten können, zeitlich limitiert, um auch diesen PA in der Praxis einzusetzen oder halt vielleicht ein duales Studium berufsbegleitend finanzieren zu können, um der Praxis zu zeigen, hier, wir sind davon so überzeugt, dass wir das fördern, damit du auf jeden Fall finanziell erstmal keinen Malus hast und am Ende ja sogar noch positiv rauskommst. Ja. Und dann ist dann noch etwas, worauf ich eigentlich schon die Antwort weiß oder schon ahne, aber trotzdem will ich es nochmal ansprechen. Und es kam ja auch schon raus ein bisschen, der Arztzeitmangel. Ne? Gerade jetzt mit der Abschaffung der telefonischen AU und auch im gerade hausärztlichen Bereich, wo wir Millionen von Arbeitsstunden in den nächsten Jahren einfach auch wegbrechen, wo die wegbrechen werden, weil einfach viele Kolleginnen in Rente gehen und viele, die nachkommen, nicht mehr die gleichen Workload haben oder machen wollen, wie die in Rente gehen. Und da haben wir Zahlen auch von der Bertelsmann Stiftung von März 2006, die auch gesagt haben, mittelfristig bis 2030 fehlen uns 8200 Hausärzte. Und um diese Lücke zu schließen, schlagen sie selber vor in der Studie, dass 12.000 qualifizierte Assistenzkräfte diese Lücke schließen könnten. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, aber könnte das der PA sein?
In Bezug auf Sie, ja. Also ich sage jetzt mal ja, aber ich will noch ein bisschen mehr ausführen. Ja. Also ich meine, positiv an der Studie, die ich auch mit Interesse gelesen habe, ist natürlich, dass sie eigentlich nicht nur den Mangel thematisiert oder beschreibt, sondern dass sie eigentlich ja auch indirekt schon einen konkreten Lösungsansatz bieten. Also sie sagen, wir brauchen mehr Delegation, wir müssen mehr Verantwortung abgeben können. Ja, wir brauchen, es fallen auch Worte wie Struktur, Teamarbeit, ja, interprofessionelle Teams. Ja, wir brauchen quasi auch gezielt sollen die eingesetzt werden, die Fachkräfte im Gesundheitswesen, je nach Qualifikation, das, was ich eben am Anfang auch meinte. Und die Zahl von 12.000 Assistenzkräften zeigt halt auch die Größenordnung. Ne? Also Das ist qualifiziertes Personal, qualifizierte Praxisassistenz, andere Gesundheitsberufe kann einen erheblichen Anteil quasi von diesen ärztlichen Missständen auffangen. Ja? Sie darf halt nicht verstanden werden, dass 12.000 Fachkräfte 12.000 Hausärztinnen ersetzen. Ne? Das ist natürlich klar. Ne? Oder 8.200. Genau. Ne? Aber es geht, wie gesagt, am Anfang gesagt, und so sagt es auch die Bertelmann-Stiftung, schreibt es auch gut nieder. Es geht eben darum, dass gewisse definierte, und da sind wir bei einem Thema, wo sich viele schwer tun, weil es noch nicht ganz klar definiert ist alles, definierte delegierbare Aufgabenbereiche, wie eben schon genannt, Routine-Diagnostik, chronisch kranke Versorgung, ja, technische Diagnostik, EKG-Auswertung, Lungenfunktionsprüfung, Wundversorgung, aber auch Patientenschulungen. Ja, also das sind alles Themen, Impfungen, Prävention, Heimimpfungen, ja, standardisierte Hausbesuche, die wir regelmäßig durchführen müssen, weil die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen, ja, das sind diese ganzen DMPs, also wenn ich gucke, wenn wir hier 200 Leute, die in diesem Disease Management Programm sind und kommen viermal im Quartal zu uns, was einen Mehrwert hat und was wichtig ist, aber es ist quasi in 80% der Fälle sind es Verlaufskontrollen, wo wir minimal vielleicht was anpassen und das ist relativ gut machbar und gut führbar auch für PAs und würde wahnsinnig entlasten. Und das ist eben dann ein Punkt, wo man sagt, dass natürlich diese Assistenzberufe oder Assistenzkräfte, wie es dort geschrieben steht, wahnsinnig dazu beitragen würden. Ja. Und wichtig ist halt, die Studie denkt halt nicht nur an PAs, ne? Also nicht nur an die Physician Assistant. Ne? Sie sprechen ja auch von so einem Mix. Ne? Sie sagen Vera, Eva, ne? Also das, was in der ambulanten Versorgung tätig ist, NEPA, ja. Also alle diese, sag ich mal, dieses Fachpersonal oder Pflegefachpersonal und aber auch Physician Assistant, die gemeinsam dann eben die Zukunft darstellen, um eben diese 8.200, jetzt habe ich es mir auch gemerkt, ja, fehlenden Ärzte abzufangen. Ne? Und für mich natürlich, mir fällt es immer schwer, ich versuche immer abzugrenzen, okay, natürlich, ne, also ich schreibe täglich mit Studierenden, ich habe dreimal die Vorlesung in der Hochschule, wo ich so in der Hochschultätigkeit quasi darüber hinausschaue, ist es natürlich in dem Sinne klar, dass ich viel an den PA denke, versuche mich aber immer zurückzuhalten. Und es gibt eben auch sehr interessante Ansätze, die auch gerade laufen. Und da wird es auch wieder Neuigkeiten zu geben, dass auch das Berufsbild der medizinischen Fachangestellten gerade wieder neu gedacht wird. Da gibt es neue Ansätze. Auch, ne? Also man will jetzt nicht dann auf einmal die Vera, die Eva abschaffen und die MFA schmälern. Ne? Und das befürchten halt auch nachher viele. Ne? Das ist das Problem. Und deshalb, wenn ich jetzt an die Pflegeschule gehe und sage, pass mal auf, wer von euch weiß davon Bescheid, dann wissen auch die MFAs in der Ausbildung ganz oft nicht, was ein PA ist. Und wenn man natürlich da anfragt, ich würde ganz gerne einfach mal eine Infoveranstaltung machen, werden natürlich alle schon nervös, weil sie nachher das Gefühl haben, wenn wir jetzt hier natürlich jemanden ein bisschen sprechen lassen, dann werden die MFAs ja, wenn sie 2 Jahre dann tätig waren, danach werden sie abgegriffen und werden PAs und dann haben wir ja ein MFA-Problem. Das ist ja halt nicht so, ne? Das ist der falsche Gedanke, ja. Und aber um es abzuschließen, ein PA ist halt verglichen auch zu den anderen Berufsrollen, wo es eben auch jetzt in dem Paper darum ging oder in der Studie, ist halt aufgrund seiner akademischen Ausbildung und ich bin jetzt natürlich direkt dabei, das heißt, wir erstellen ja das Curriculum und ich baue die Vorlesungsfolien zusammen, ja, und ist schon etwas breiter meines Erachtens aufgestellt, man kann es natürlich nicht mit allen jetzt vergleichen und wenn man natürlich den Mehrwert hat, dass er dann direkt von vielleicht auch vereinzelten Dozierenden die Lerneinheiten aufgebaut werden, die direkt klinisch tätig sind, wie zum Beispiel Sie, dann hat es einen wahnsinnigen Mehrwert für die Skills, die erwerben im praktischen Bezug. Ne? Also nicht nur einfach reines Auswendiglernen, sondern einfach strukturiertes Lernen mit dem Erwerb von praktischen Skills oder so ist es bei uns auch, dass wir zum Beispiel parallel zu den Hauptpraktika haben sie in 12 klinischen Fächern, haben sie dann nochmal eine Wissensvertiefung, dass sie das erlernte theoretische Wissen dann nochmal separat in einem Praktikum gezielt auf dem Logbuch dann nochmal anwenden müssen bei einem in der Praxis oder in der Klinik. Ja. Und genau, also meines Erachtens zeigt die Studie ein rechnerisch sehr starkes Entlastungspotenzial insbesondere der ärztlichen Zeit und darum geht es. Ne? Unsere Ressourcenknappheit ist nicht das Wissen und es ist auch nicht die Technik oder so, es ist die Zeit. Und wir haben dann eigentlich starke Grundlage haben die damit nochmal geschaffen oder präsentiert, dass man sagen kann, dass der Grundgedanke, der hier genannt wird, auch mit mehreren Fachberufen zusammen ein Konzept ist, das fruchten kann. Fraglich ist natürlich nur, woher kommen die 12.000?
Die fallen vom Himmel.
Genau, ja, ja. Und auch sehr, sehr wichtig, wie werden sie finanziert? Ne, da sind wir wieder beim Thema, wo ganz viele natürlich nachher, jetzt zum Beispiel gerade gibt es hier bei der KVNO ein Projekt, ja, und da hatte ich noch vor 2-3 Wochen ein Telefonat bei der KVNO abgefragt, wie voll ist denn noch der Fördertropf? Es gibt eine Förderung, wenn Sie als Hausarzt einen PA, ne, nicht nur als Hausarzt, also als Facharzt, glaube ich, auch ein PA, für 4 Wochen, und es muss noch nicht mal en bloc sein, es kann auch sein, dass der kommt 4-mal eine Woche, also von der Stundenanzahl, dass es passt, aufnehmen, kriegen Sie eine Förderung von 800 Euro einmalig. Gibt es für keinen Formulanten, gibt es für keinen, ne? Das zeigt ja auch, dass die Kassenärztevereinigung neben ihrem Modellprojekt, wo sie ja eben genannt ist, auch gerade noch mal ein bisschen verschriftlichen wollen und herausfinden wollen, welchen Mehrwert PAs haben. Es zeigt ja auch, dass sie das wahnsinnig unterstützen, und es zeigt aber auch wiederum, dass dieser Topf so voll ist, sehr, sehr gut voll, sagte man mir, dass es einfach zu wenig bekannt ist. Ne? Also ich meine, 800 Euro, ich meine, im Endeffekt, es wird nicht diejenigen, die ein PA ins Praktikum aufnehmen, wird es nicht darum gehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ein PA jetzt ein Praktikum bei ihrem Hausarzt macht, weil sie da schon seit Jahren hingeht, dass er das gar nicht weiß, dass es diese Förderung gibt, zum Beispiel hier in der Region. Ne? Und das ist natürlich nur ein kleiner Schritt, aber ich glaube, es bedarf eben solcher kleinen Projekte. Es bedarf übrigens auch ganz wichtig, auch nochmal eben mit der Frage, woran hapert es so ein bisschen, eigentlich auch an einer einheitlichen EBM-Regelung. Ne? Man muss natürlich eigentlich eine Leistungsvergütung klar regeln, oder man muss zumindest eine Pauschale hinzufügen, damit die Leute nicht sagen, naja gut, also jetzt stelle ich mir einen hier an und der macht jetzt meine Leistung und die kann ich im Endeffekt dann gar nicht nochmal abrechnen über die von dem PA durchgeführte Sonografie als Beispiel, ja. Und wenn er es dann noch falsch macht oder dann noch irgendwas nicht richtig läuft und es nachher ein rechtliches Problem gibt, dann habe ich ein Riesenthema und dann zahle ich für den. Also es werden zu viele Sachen hinterfragt und genau, aber also ich glaube, ich hoffe, ich habe so ein bisschen klar gemacht, was mein Standpunkt ist zu den Zahlen oder zu der Kernaussage und zu den Inhalten, ja.
Ich glaube, das ist vielleicht auch was uns ein bisschen von den Amerikanern unterscheidet. Wir sehen halt immer eher mehr die Hürden als die Möglichkeiten. Ja, ja. Also der Amerikaner sieht halt eher die Possibility und das Potential. Ja. Ne, auch die im Sportlichen ist es ja häufig so, da sehen sie die Prospects und wie auch immer. Also Leute, die einfach ein hohes Maß an einer Chance bieten für das Unternehmen oder auch für den Sportverein. Und in Deutschland sehen wir halt nur, ja, das könnte Probleme geben, hier könnten wir rechtlich Probleme kriegen, das ist teuer und das ist immer so, so denken wir ein bisschen in unserem Mindset. Aber eigentlich ist es ja durch die Bank weg einfach eine Chance fürs Gesundheitssystem. Und gerade jetzt an einem Punkt, wo wir uns ja auch im System befinden, wo Veränderung ist alternativlos, und das muss jeder wissen, der im System arbeitet. Wenn es wie es jetzt weitergeht, geht es nicht weiter. Wir müssen etwas verändern. Und warum stellen wir uns dann dieser Veränderung, zumindest in diesem Bereich, quer? Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber wir wollen ja immer optimistisch auf die Sache schauen, und das merke ich ja auch ganz stark bei Ihnen. Sie haben einen extremen Enthusiasmus, den Sie da an den Tag legen mit den PAs, was ich super finde, und meine Schwester mit Sicherheit auch. Und dann haben Sie ja noch einige interessante Sachen gesagt, die wir vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen wollen, gerade wenn wir in Richtung, was uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Da haben Sie mir von einem Pilotprojekt erzählt, auch im Hinblick auf die Heimversorgung, wo der PA auch noch eine Chance sein könnte. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen von uns, von der Kolping-Hochschule, natürlich auch nochmal ein bisschen genauer quasi betrachtetes Projekt, aber einfach, ich will einfach nur den Kerngedanken widerspiegeln. Ich fange mal ganz von vorne an. Ja. Also ich hatte einen Praxistag, wo ich in die Praxis kam, und wie immer stehen inzwischen vorne ja schon einige Leute bis auf die Straße. Kennt auch Sie wahrscheinlich. Und dann lagen auf meinem Tisch, so läuft es ja dann heute noch, 3 Faxe, ja, und die Faxe kamen alle aus dem Heim. Also ich bin koordinierender Heimarzt von einem Pflegeheim und von einer Demenz, einer geschlossenen Demenzstation. Da kommt natürlich viel rein, meistens per Fax, eigentlich immer so. Und die Faxe betrafen dann 3 Anliegen, 3 Patientinnen. Der Sprechstundenalltag fing aber schon an. Es kamen schon diverse akute Anliegen. Die Rückrufliste für Telefone, für Infektpatienten etc. war auch schon gut gefüllt. Und es ist natürlich so, dass dann die Formulierung auf diesem Fax teilweise relativ unklar war. Ja. Das heißt, man muss natürlich dann jetzt die Station erstmal anrufen. Erstmal sucht man wieder in der Patientenakte die richtige Telefonnummer raus, bekommt dann einen richtigen Ansprechpartner. Meistens leider und nicht immer, aber es liegt auch nicht am Heim. Es liegt natürlich auch wieder an dem Personalmangel. Erreicht man dann den direkt Verantwortlichen. Bin auch erst seit gestern wieder aus dem Urlaub. Und dann ist es so, dass man das erstmal klären muss. Das dauert, das nimmt Zeit in Anspruch, die wir nicht haben. Ja, um dann eine Medikation vielleicht, ja, ich sag mal als Beispiel, Frau Schmidt ist jetzt die Nacht wieder unruhig gewesen, das nimmt zu und die wäre fast aus dem Bett gefallen und die Nachbarin beschwert sich schon und die ist so wahnsinnig unruhig und wir hatten auch schon bei den, quasi auch schon vor 2 Tagen das schon mal angemerkt, dachten, es funktioniert noch so, wir bräuchten jetzt eine Bedarfsmedikation zur Anpassung der Unruhe bei leichter Demenz, ja, so, und dann ist immer das Problem, dass ich zum Beispiel nicht sehe, wir haben bei uns im Hause, wird es von der LVR-Klinik, von den Gerontopsychiatern werden die mitversorgt, es gibt keinen flächendeckenden oder keinen einheitlichen Medikationsplan, wo ich jetzt sehen würde, okay, dann können wir wunderbar, da können wir ein Ding Neuroleptikum oder ein Antipsychotikum, was auch immer, ne, darum geht es jetzt nicht, ansetzen. Kann ich machen, aber das birgt natürlich Gefahr von Wechselwirkungen, von einer Doppelmedikation, weil wenn der Gerontopsychiater oder die Urologin, ja, oder vielleicht der Neurologe ins Heim kommt, dann wird er dort was anordnen, macht es meistens handschriftlich oder schickt seinen Medikationsplan aus seiner Praxis und der wird dann da abgeheftet. Ne? Aber ich bekomme das nicht mit. Das heißt, ich muss ja eigentlich bei jeder Neuanordnung, Erhöhung, muss ich ja hinterfragen, gibt es da eine Änderung oder nicht. Ja? Und das sind natürlich Sachen, die erstmal wahnsinnig viele Probleme hervorrufen können, wie eben schon genannt. Ne? Wechselwirkungen, gerade jetzt auch bei den Temperaturen mit Antidiuretikern, ja? Also bei Diuretikern, dass man natürlich sagt, okay, was machen die Elektrolyte, Patientenvigilanz gemindert. Also das sind alles so viele Fragezeichen, die kann man gar nicht im Alltag mehr. Und damit begann der Morgen nur. Ja, und wenn es dann so ablaufen würde, dass ich was verordne und ich hätte keinen erreicht, dann wird ein Fax ans Heim geschickt mit der Heimanordnung. Es wird dann ein Fax an die Apotheke geschickt, die blistert bei uns die Medikamente. Dann gibt es natürlich eine Änderung der Medikation, sodass die Apotheke wieder im Heim aufnehmen muss und sagt, oh, die Blisterung von morgen und übermorgen, die müssen wir ergänzen. Ja. Und im Endeffekt ist es wahnsinnig verzwickt und kompliziert. Und da sah ich in dem Moment, man bräuchte eigentlich eine zentrale Stelle, zum Beispiel in dem Pflegeheim aus einem exemplarisch Physician Assistant mit einer sehr guten, soliden Grundlage medizinischen Wissens und zum Beispiel, wo ich jetzt auch gelehrt habe, im Bereich der Gerontologinnen, teilweise wirklich sehr erfahrene medizinisches Fachpersonal, die jahrelange Erfahrung im Bereich der Geriatrie, Gerontologie hat. Und in dieser Kombination hätte man eine sehr starkes, sage ich mal, Schnittstelle, die ein Ansprechpartner wäre für alle in diesem Heim befindlichen Patienten, die von Hausärzten natürlich versorgt werden. Ja. Wundmanagement, Notwendigkeit, Krankengymnastik, Physiotherapie, muss der Patient wirklich der 116, 117 vorgestellt werden? Ich erreiche die Praxis natürlich auch oft. Ne? Ja, wir erreichen den Herr so und so seit 4 Tagen nicht. Ja, aber es trifft auch mal uns zu, wir machen auch nicht alles perfekt. Ja. Und ich hatte neulich ein Antibiotikum vor dem Wochenende verordnet für eine Patientin mit einem aufsteigenden Harnwegsinfekt. Das ist nicht gegeben worden, weil die Faxe kommen gebündelt in ein anderes Heim, in der Zentrale unten an. Und wenn die nicht besetzt ist, werden die Faxe nicht auf die Station geschickt. Ja? Dann hat die Patientin übers Wochenende keine. Ja, genau. Aber das sind aber Sachen und da sehe ich einen wahnsinnigen Mehrwert. Also jemand, der vor Ort, weil das entlastet die Pflege, das nimmt der Pflege den Druck. Ja? Die haben Ansprecher vor Ort. Die müssen ja nicht jeden Einzelnen kennen, das geht auch gar nicht, aber die wissen, in welchen Fällen man wie verfährt. Wann muss ich den Hausarzt, die Hausärztin vielleicht kontaktieren, weil ich natürlich was umentscheide. Ja. Oder wann kann ich es erstmal vielleicht auch in schriftlicher Rücksprache kurz anders regeln? Ne? Schaue ich mir eine Wunde an, bevor da jemand extra rausfahren muss, um zu sagen, okay, die müssen wir tatsächlich, das ist ein Beginn der Dekubis, da müssen wir erstmal Lagerungen, das liegt, ne? Also müssen wir erstmal einfache Dinge verändern. Und ich glaube, und jemand, der vor allen Dingen diese ganzen Medikationen zusammenführt, dass ich nicht immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich jetzt ein Präparat, was sedierend wirkt, einsetze, weil die Patientin dann nachher Übermedikation bekommt, gerade im Rahmen der Polypharmazie. Also da gibt es sehr viele Berührungspunkte, die einen Mehrwert hätten und nicht nur für die Praxen, sondern alt und darum geht es ja auch für die Patienten, die würden, ne, und vor allen Dingen für die Pflege. Also die würde dankbar sein, weil die teilweise echt frustriert sind, dass die uns nicht gut erreichen. Und die würden auch meinetwegen dann den Urologen kennen, der auch wirklich zuverlässig kommt, um den Katheter zu wechseln, weil es da Probleme gibt, ja. Und wüssten auch, wie sie den erreichen. Und der weiß auch, hör mal, das ist der, der hat meine Nummer, der kann mich schnell Also das ist die Idee und ich glaube, weil das Thema der Heimversorgung wird nicht nur stetig quasi ein Thema für die Ärzteschaft sein, sondern es wird ja auch einen Zuwachs geben und es wird immer bedeutender werden und da sehe ich einen wahnsinnigen Mehrwert, wenn man dort solche Modelle testen würde, um zu schauen, welchen Einfluss hat sowas nicht nur auf die Verbesserung der Patientenversorgung, sondern auch zum Beispiel auf die Mitarbeiterzufriedenheit, ja, auf die Patientensicherheit, auf die Entlastung von Arztpraxen. Und wenn wir mal ehrlich schauen, wahrscheinlich in einem wirklich überschaubaren finanziellen Ausmaß. Ja. Aber auch Hospitalisierung. Ja. Wie viele Hospitalisierungen von, ja, also Sturz im Altenheim, würde jeder mit dem KTW, die demente Frau liegt 4 Stunden in Notaufnahme, bei Ihnen früher als sie stationär in der Ambulanz, verstehe ich auch, ne, sagen als Chirurgen, ja, okay, machen jetzt eine Röntgenausschluss. Das ist sehr belastend für manche Patienten und ist natürlich, lässt sich vielleicht dann vermeiden, wenn man Regelungen trifft, dass dies dann erstmal klinisch vor Ort begutachtet wird und nicht nachts um 1 passiert, sondern wenn überhaupt am nächsten Tag zur Vormittagszeit. Ja. Und das ist so ein Grundgedanke, wo ich glaube, dass da sich wieder zeigen würde, dass der PR einen wahnsinnigen Mehrwert hat im interprofessionellen Team. Ja.
Oder das Gegenbeispiel, der Patient kommt dann erst nach 2 Wochen, weil jemand gesagt hat, ach ja, der läuft halt einfach nicht mehr und dann hat er doch einen Schenkelhalsfraktur gehabt und den hat keiner richtig angeguckt. Genau. Das ist genauso. Und ich glaube auch an dieser Stelle, und wenn es da eine Studie geben sollte, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das gut natürlich darlegen kann, aber ich bin mir sicher, dass es billiger ist fürs Gesundheitssystem, weil am Ende ist jeder Aufenthalt in der Notaufnahme, die werden dann im Zweifelsfall immer stationär aufgenommen, die gerade die älteren Menschen, dann ist nicht wieder nicht geklärt und das wäre ja auch was ein PA machen könnte in der Heimversorgung, was ist gewünscht, was für Maßnahmen sind gewünscht, wer ist wirklich ansprechbar, also besteht eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, weil das sind ja auch Sachen, die sind häufig unklar. Ja. Die sind Ihnen unklar, die sind mir dann in der Notaufnahme oder im orthopädischen Setting wieder unklar und das sind ja auch Informationen, die jemand, der fachlich da ein bisschen versierter, geschult und studiert hat, ne, der dies zusammentragen kann. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich kein Zweifel daran, dass sich das sowohl finanziell als auch gesundheitlich für alle Beteiligten auszahlen würde. Also das finde ich eine sehr gute Idee.
Ja, absolut, da müssen wir uns vielleicht nochmal separat zusammensetzen.
Weil natürlich.
Eine super Idee habe ich, also weil da muss man sagen, wenn Sie es so beschreiben, klar, also sagen wir mal allein einmal im Monat eine Schulung von einem PA, der Urologin, was ist Patientenverfügung, wo lade ich die runter, muss ich die ankreuzen oder ausfüllen, was ist eine Vorsorgevollmacht, ja, da ist so viel Unklarheit, wie geht man mit Dementen um, ja? Das sind ja alles so Themen, da hat man gar keine Zeit mehr für und die bleiben und das ist dann zu Lasten der Patientin und den Angehörigen, also das war nochmal sehr, haben Sie recht, das ist zum Beispiel auch etwas, das wäre wahnsinniger Mehrwert auf vielen Ebenen und wie schon beschrieben, für wenig finanziellen, ohne viel finanziellen Druck.
Ja. Und ein hohes Maß, was ja auch mal wichtig ist, glaube ich, für die Menschen, die dann auch den Beruf ergreifen, ist ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit. Also das bietet ja viel Raum zum selber entscheiden und ich glaube, das ist ja auch häufig was auch MFAs, Pflegekräfte, andere medizinische Assistenzberufe ja beklagen, dass sie ja immer alles abklären müssen und nochmal rücksprechen müssen, sondern da gibt es wirklich eine hohe Chance, glaube ich, auch für ein selbstbestimmtes Arbeiten, natürlich in einem gewissen Rahmen und unter Supervision. Aber das ist ja gerade was ja viele Leute suchen, ein selbstbestimmtes Arbeiten. Das ist ja, glaube ich, gerade das, was auch das Berufsbild des PAs ja auch ausmacht, dass du selbstbestimmt arbeiten kannst. Und ich glaube, das ist wirklich auch sehr wichtig. So, dann wollen wir natürlich am Ende immer nochmal kurz die Take-Home-Messages nochmal zusammentragen. Und die letzten Worte, die natürlich in diesem Fall Sie haben. Also schon mal vielen Dank fürs Interview, war wirklich sehr interessant. Ich habe auch wieder viel gelernt. Und was wollen Sie unseren HörerInnen da draußen noch mit auf den Weg geben?
Also ich würde mit auf den Weg geben, ich betrachte, und so habe ich am Anfang angefangen, den PA ein bisschen aus 2 Perspektiven. Einmal als Allgemeinmediziner, Palliativmediziner, als Hausarzt und zum anderen als Hochschulprofessor. Und in beiden Bereichen sehe ich gleichzeitig quasi, welches Potenzial in diesen gut ausgebildeten, praxisorientierten Studierenden steckt. Und ich bin überzeugt, wir sollten langfristig nicht oder kurz sogar langfristig mit ihnen planen, aber wir sollten aufhören, eigentlich länger darüber zu diskutieren, ob wir generell Teammedizin, Skills-Mix-Modelle, professionelle Zusammenarbeit auch auf Gesundheitsberufsebene brauchen, sondern wie wir diese verantwortungsvoll und verbindlich auch gestalten können. Ja. Also und der PA ist wahrscheinlich nicht der alleinige, das ist ganz wichtig nochmal zu sagen, die alleinige Lösung für das ganze Problem im Gesundheitssystem. Ja. Aber ohne neue Teammodelle, und ich glaube, da spreche ich Ihnen sehr, werden wir diese ambulante Versorgung in der Zukunft nicht mehr sichern können. Das ist meine Meinung und das möchte ich mit auf den Weg geben für jeden, der vielleicht es auch so sieht, dann muss ich sagen, sehr gut, dann sind wir gleicher Meinung. Und wenn es jemand komplett anders sieht, dann würde ich gerne in ein Gespräch gehen, weil kann ich bisherige Argumente immer nur schwer nachvollziehen.
Das sind doch schöne abschließende Worte. Dann nochmal vielen Dank fürs Interview und ich bin mir sicher, wir werden in Kontakt bleiben und uns bestimmt auch noch zu dem Thema an einer anderen Stelle nochmal austauschen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und stehe für weiteren Austausch immer gerne bereit. Und schöne Grüße nach Darmstadt. Ne?
Dankeschön.
No way. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ist auch egal. Es sitzt hier schon.
Genau. Es hat auch das Interview hat sich hübsch angefühlt. Von mir auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für die Expertise und die aktuellen Einblicke in den Beruf des oder der PA. Wir können dann auch direkt einmal reingehen in unsere Verbesserungsvorschläge bzw. Take-Home-Message, würde ich sagen. Was wir oder was ich jetzt auch mitnehmen konnte aus diesem sehr spannenden Interview, es braucht mehr Pilotprojekte, um eben diese Akzeptanz dieser Berufsgruppe zu steigern.
Also da ist hier der KV nochmal persönlich angesprochen. Da den Fördertopf zu öffnen bzw. auch einfach Werbung zu machen, wenn es Förderprogramme gibt. Ich denke, wir müssen uns dieses Mal wieder seit langem eine Hausaufgabe geben. Ich weiß, wir waren schlecht im Erledigen, aber ich glaube, wir sollten uns mal bei der KV in Hessen melden, ob es da Projekte gibt oder das zumindest nochmal nachschauen. Mhm. Ich denke, es würde auch weiterhin zu einer Erleichterung führen, dieses Berufsbild besser zu akzeptieren, wenn es halt einfach doch noch mehr Standardisierung gibt. Unter anderem halt dieses Berufsstandsgesetz, aber natürlich auch in der Ausbildung, wenn es da einfach einheitliche Richtlinien gibt und man auch weiß, wie und mit welchen Standards ein PA dann einfach ausgebildet wurde.
Ich denke, gerade Standards oder auch Richtlinien, du sprichst es schon an, sind halt eben für MedizinerInnen auch sehr wichtig. Ne? Die auch vielleicht ihre Weiterbildung da als gefährdet sehen, eben durch die Delegation bestimmter Delegation verschiedener Aufgaben. Prinzipiell sind wir uns aber einig, denke ich, es braucht PAs. Die beste Chance sind sie einfach, um den Arztzeitmangel, der zu erwarten ist, in den kommenden Jahren auszugleichen, vor allem im stationären Setting, aber auch im ambulanten.
Und am Ende wird der Mangel dieses Berufsbild, denke ich mal, von ganz alleine auch in den Vordergrund rücken, weil es gibt einfach wenig Alternativen dazu, beziehungsweise ich merke jetzt auch kein tiefergehendes politisches Engagement bisher, um auf einer anderen Ebene das aufzufangen, sondern wir laufen ja ganz offen in dann eine offene Klinge und gerade auch mit dem Primärarztsystem, was wir uns bestimmt auch nochmal angucken werden, da wird es ja auch nochmal mehr Arztkontakte geben müssen. Ne? Und wer soll das alles machen?
So.
Da bin ich dankbar für jeden PA. Diese Woche haben wir mal wieder ganz besonders gelernt, dass ein Missstand kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance ist für Verbesserung oder in diesem Fall auch für Veränderung, nämlich dank der Physician Assistance. Also wenn du da draußen dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderung, dann schalte auch das nächste Mal wieder ein oder bewirb dich jetzt und werde Physician Assistant. Das ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunftsperspektive.
Definitiv.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so, it's so fake.
Abgesehen von unseren Podcast-Meetings, die wir regelmäßig fortführen, haben Felix und ich auch mal wieder an einem ganz besonderen sportlichen Event zusammen teilgenommen. Felix ist netterweise eingesprungen für einen Freund von mir. Wir hatten das letztes Jahr schon einmal gemacht. Wer es nicht kennt, Strong Viking, ganz, ganz große Empfehlung. Events, die gibt es wirklich über das ganze Land verteilt und auch außerhalb von Deutschland sind sie zu finden. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine Art Hindernislauf. Vielleicht ist Tough Mudder mehr ein Begriff für viele, ist letztendlich eine andere Veranstaltungsgruppe. Und auch hier kann man in verschiedensten Distanzen unüberwindbare Hindernisse überwinden in gemeinsamer Teamarbeit. Und ja, Felix, ich habe mich riesig gefreut, dass du, wie gesagt, stellvertretend eingesprungen bist. Wie war denn deine Erfahrung?
Also ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass es so viele Wikinger gibt in Deutschland. Also man hat schon gemerkt, dass dieses Event allein von der Nomenklatur her Menschen mit Zöpfen und nordischen Traditionen anzieht. Also man hat da schon einige Wikingergestalten auch rumlaufen sehen. Und ja, es war witzig, muss ich sagen. Wir sind 13 Kilometer mit insgesamt 44 Hindernissen gelaufen. Also der Laufteil war in Anführungszeichen, würde ich sagen, überschaubar, da die Distanzen zwischen den einzelnen Hindernissen jetzt nicht so hoch waren. Die Hindernisse, würde ich sagen, waren witzig. Manchmal fand ich es ein bisschen voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es dir ja schon gesagt. Also
Wir sind jetzt um 10.40 Uhr oder so gestartet. Also wenn man es nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall früher anfangen, weil ich fand es dann einfach ein bisschen blöd, wenn man dann auch bei 30 Grad irgendwie in der Sonne einfach so wartet, bis man so ein Hindernis machen kann. Und was ich auch ein bisschen blöd fand, war, dass man sehr viel auf den Knien kriechen musste. Man musste unter irgendwelchen Sachen durchkriechen. Ansonsten war es witzig, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, eine Challenge, die man sich auf jeden Fall mal geben kann. Ich weiß noch, wir sind einmal durch so einen Fluss gegangen. Du hast ja vorher darauf hingewiesen, dass man alles Mögliche verlieren kann. Da ist jemand an mir vorbeigeschwommen, der hat auch seine Uhr verloren.
Das echt?
Weiß ich. Ja, also wenn man da mitmacht, dann muss man auf jeden Fall alles fest tackern und fest schweißen an seinem Körper, weil man da auf jeden Fall andauernd irgendwo reinspringen muss, sich reinfallen lassen muss, irgendwo durchschwimmen oder durchkrabbeln muss. Also man kann da schon seine Uhr verlieren. Aber sonst, wie gesagt, ist eine witzige Challenge. Man könnte sich auch überlegen, 19 Kilometer zu machen, denke ich. Das wäre die nächstgrößere Distanz, aber jetzt oft, es gibt Leute, die haben da 40 oder 60 Kilometer gemacht. Also das ist einfach nur krank.
Ja. Nee, also das, ja, diese Ultra-Vikings, ne, das ist ja dann auch zeitlich nochmal limitiert. Ne? Da gibt es ja ein Zeitziel tatsächlich. Wir konnten ja das machen in unserem Tempo, wie wir lustig waren. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Du hast aber vollkommen recht. Es war deutlich voller, finde ich, auch nochmal, als es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Aber wir waren jetzt in Wächtersbach in der Nähe von Frankfurt. Also Nähe in Anführungszeichen, schon ein Stück weg. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich finde wirklich der Teamcharakter auch, ne? Ich meine, man hat auch unterwegs ja immer andere Menschen, denen man natürlich hilft.
Ja.
Ich finde, es macht echt Spaß, sich auch mal wieder so ein bisschen im Dreck zu wühlen.
Und genauso wie im Dreck des Gesundheitssystems, Julia, perfekte Überleitung.
Ja, wir lieben es uns einfach da drin zu suhlen, wie die kleinen Wildschweine.
Genau.
Das sind unsere Spirit Animals.
Nein, unsere Spirit Animals sind ja die Physician Assistants. Das haben wir die Woche wieder klar gemacht, muss man sagen. Das ist ja so eine Art
Workhorses.
Crush. Wir haben ja einen Crush auf PAs.
Ist so.
Und ich muss da auch immer noch sagen, das ist ein No-Brainer. Ich sehe keinerlei Gründe dafür, das nicht zu implementieren im Gesundheitssystem. Und wir werden auch mit Sicherheit in 2 Wochen wieder darauf aufmerksam machen. Und zwar am 6.8., wenn es mit einer neuen Folge weitergeht. Wir haben auch schon wieder einige Sachen noch geplant, die sich jetzt in der Mache befinden. Also es lohnt sich weiterhin dran zu bleiben und uns auch weiter zu empfehlen. Das kann euch aber jetzt nochmal die Julia sagen, wo ihr das machen könnt.
Und vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung. Wenn ihr denn, also wir würden uns auch freuen über eure Erfahrungen mit Physician Assistants. Ne? Wie seid ihr denn diesem Berufsbild vielleicht schon mal begegnet? Ne? Habt ihr schon mal mit jemandem zusammengearbeitet aus dieser Berufsgruppe? Lasst es uns wissen und ja, wir freuen uns auf einen regen Austausch. Ansonsten könnt ihr uns solche Nachrichten oder natürlich auch andere Nachrichten gerne jederzeit per Mail schicken, zum Beispiel an unsere Mailadresse auf messerschneidepodcast@gmail.com oder über Instagram ams-podcast, da freuen wir uns sehr. Die nächste Folge kommt dann wie gehabt in 2 Wochen, donnerstags, und bis dahin, bleibt gesund, suhlt euch auch mal wieder im Dreck und wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Und wenn euch langweilig ist, dann noch die 5 Sterne natürlich, ne?
Ja.
Das ist immer wieder wichtig. 5 Sterne, liken, teilen, da macht man nichts verkehrt. Gerade jetzt, wo die anderen Podcasts in Sommerpause sind, habt ihr bestimmt noch mal eine extra Sekunde Zeit, um noch mal 5 Sterne zu vergeben. Also, was sollte ihr nicht vergessen? 5 Sterne.
Nicht 4, nicht 3, 5.
5 Sterne Bewertung. We fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dreams to be together forever. It's our dreams to be together forever. Together forever, forever together.